Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ihr habt euch sicherlich schon gewundert, manche haben schon gefragt, was wir mit dem Auto heute hier machen, ob es eine Verlosung gibt zum Beispiel. Ich habe dann geantwortet, die beim Predigen die Augen am weitesten offen haben und denen sie am wenigsten zufallen, die kriegen nachher dieses Auto, aber das stimmt natürlich nicht. Aber vielleicht ist es eine kleine Motivationshilfe, gut zuzuhören. Also nicht, dass es das Auto zu gewinnen gibt, sondern einfach, dass dieses Auto mal hier steht. Ich möchte euch nämlich in den nächsten Wochen mit auf den Weg nehmen. Auf einen Weg. Wir wollen unterwegs sein, gemeinsam. Nicht mit diesem Smart hier, der ganz schön ist, weil ihm freundlicherweise die Melitta zur Verfügung gestellt hat und der Frank hier reingefahren hat. Aber ich will mit euch unterwegs sein in einer Predigtreihe, die wir jetzt im Februar und im März haben werden. Wir starten heute einmal mit uns selbst. Unterwegs mit uns ganz alleine. Und dazu haben wir dieses Auto hier als Beispiel, damit wir unterwegs sein können. Also steigen wir doch sozusagen mal ein hier und setzen uns mal hier rein. Ich kann euch leider nicht alle mit reinnehmen. Wir probieren das jetzt mal, ob das gut funktioniert, wenn ich hier im Sitzen predige und wenn ihr merkt, das klappt nicht so gut oder ihr könnt mich nicht mehr sehen, dann sagt ihr Bescheid oder ich merke es vielleicht auch selber an den langsam zufallenden Augen, dann komme ich wieder raus aus dem Auto. Zwischendrin muss ich sowieso mal aussteigen, weil ich habe noch was vor mit dem Auto hier. Wer den Gemeindebrief gelesen hat, der weiß, dass die Freie Evangelische Gemeinde in Mönchengladbach unterwegs heißt. Und durch diesen Namen von dieser Gemeinde bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen. Weil die Gemeinde, so sagen die Mönchengladbacher, die Gemeinde heißt unterwegs, weil sie unterwegs zu Jesus sind und weil sie unterwegs zu den Menschen ihrer Stadt sind. Unterwegs zu sein, das weckt bei den meisten, bei mir, bei euch wahrscheinlich auch, bei den meisten Menschen ganz positive Gedanken. Wir denken an einen schönen Urlaub am Meer. Wir denken an einen fabelhaften Ausflug ins Sauerland, an einen angenehmen Spaziergang am Waldrand, eine wunderbare Radtour durchs Ruhrtal oder irgendwelche anderen Sachen, die wir mit unterwegs verbinden. Ich bin unterwegs, das heißt, ich erlebe etwas. Bei mir tut sich etwas. Da weht mir der Fahrtwind um die Ohren. Ich bin unterwegs. Bei unterwegs in dem Wort steckt auch das Wort Weg drin. Und Weg ist in unserem Sprachgebrauch hier ein Sinnbild auch für unseren Lebensweg, für unser ganzes Leben. Es ist auch ein Sinnbild für die Zeit, die noch vor uns liegt, der vor uns liegende Weg. Und es ist auch ein Stück weit ein Bild für unseren Glauben, unseren Glaubensweg. Unterwegs zu sein, das heißt, ich habe mich schon auf den Weg gemacht, aber bin noch nicht am Ziel. Ich bin noch auf dem Weg. Unterwegs heißt aber auch, ich liege nicht mehr im Bett. Also ich parke nicht mehr, um mit dem Bild des Autos zu sprechen. Ich bin schon mal auf dem Weg halt, unterwegs. Mit dem Wort Weg hängt aber nicht nur unterwegs zusammen, sondern mit dem Wort Weg hängt auch Bewegung zusammen und beweglich. Albert Einstein soll einmal gesagt haben, das Leben ist wie ein Fahrrad. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Nochmal, das Leben ist wie ein Fahrrad. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Also Bewegung tut gut, das wissen wir ja hoffentlich. Bewegung tut gut und sich in Bewegung zu setzen, sich aufzumachen, das hilft beweglich zu bleiben. Habt ihr schon einmal versucht, ein Auto auf der Stelle zu wenden, ohne es zu bewegen, also vorwärts oder rückwärts zu bewegen? Also es geht wahrscheinlich mit ziemlich vielen starken Männern oder irgendwie so einem vier Wagenhebern, die alle Rollen haben oder sowas, aber es ist doch sehr mühsam. Während ich hier dieses Auto völlig allein bewegen oder drehen kann, sobald ich es ein bisschen hin und her schiebe. Also wenn ich jetzt hier einschlage und dabei eine vorfahre, dann komme ich doch ganz gut in Bewegung. Dann kann ich das Auto, obwohl ich allein bin, theoretisch sogar einmal ganz wenden hier. Das mache ich jetzt aber nicht vor. Also wir merken, wir können viel leichter lenken, wir können viel leichter irgendwo eine Kurskorrektur vornehmen, beim Autofahren natürlich, als wenn wir still auf der Stelle stehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Bild, was ich euch gerne mitgeben möchte heute. So das erste Bild, den ersten Vergleich mit dem Auto heute. Also wenn wir in Bewegung sind, dann ist viel mehr möglich, als wenn wir stillstehen. Wenn wir in Bewegung sind, ist viel mehr möglich, als wenn wir stillstehen. Obwohl dieser Smart ein gewisses Gewicht hat, 800 Kilo etwa, kann ich ihn ganz allein drehen, wenn ich ihn in Bewegung setze. Geht natürlich noch leichter, wenn ich den Motor anmache, aber das erspare ich uns jetzt hier. Das Gegenteil von Bewegung ist Stillstand. Da ist dann nichts unterwegs, da wird man zum Dauerparker. Da verliert man auch schon mal das Gleichgewicht, wie Albert Einstein gesagt hat. Viele Menschen wünschen sich Bewegung und Aufbruch. Und ich tippe mal drauf, dass die meisten von euch sich auch Bewegung und Aufbruch wünschen. Das ist doch irgendwie eine positive Assoziation, die man da hat. Bewegung, Aufbruch. Wir wünschen uns Bewegung und Aufbruch persönlich im eigenen Leben, in der Familie, in der Schule, im Hobby, in der Gemeinde, im Beruf. Nun, da ist etwas in Bewegung. Also ich glaube, an ganz vielen diesen Stellen, wo wir mit Menschen unterwegs sind, da ist auch was in Bewegung. Manchmal braucht es nur, dass wir uns mit auf dem Weg machen, dass wir dranbleiben und nicht eben parkend in der Gegend rumstehen. Wenn ich auch will, dass sich was bewegt, dass wir einen gemeinsamen Aufbruch erleben, dann muss ich mich in Bewegung setzen. Ich muss einsteigen und losfahren. In der Bibel finden wir übrigens, jetzt komme ich mal wieder hier raus, damit ihr mich besser sehen könnt. In der Bibel finden wir übrigens eine ganze Reihe von Menschen, die auch in Bewegung waren, die unterwegs waren. Also zum Beispiel Abrahams Familie ist so der erste, der einen größeren Weg zurücklegt. Die machten sich auf den Weg von Ur in Chaldea, um über Haran nach Kanaan zu ziehen. Jakob machte sich auf den Weg von Kanaan nach Padam Aram, um bei seinem Onkel Laban eine Frau zu finden. Die Brüder von Josef, die machten sich mehrmals auf den Weg. Sie mussten nach Ägypten zum Getreideshopping. Zweimal machten sie sich auf den Weg nach Ägypten und durch einen gewissen Zwischenfall machten sie sich dreimal auf den Weg zurück von Ägypten. Unterwegs waren sie. Das Volk Israel machte sich unter der Führung von Mose auf dem Weg aus der Sklaverei in Ägypten in das gelobte Land Kanaan, wo angeblich Milch und Honig flossen. Josua machte sich 50 Jahre später auf dem Weg über den heutigen Jordan, vom heutigen Jordanien über den Jordan in das gelobte Land mit denen, die dann noch da waren. Ein junger Mann mit Namen Saul machte sich auf den Weg, um ein paar Eselinnen einzufangen, die verloren gegangen waren. Sie hatten den Weg sozusagen verloren. Er macht sich auf die Suche und unterwegs trifft er den Propheten Samuel und wird von Samuel zum König gesalbt, zum König eingesetzt. Auf dem Weg machten sich auch Esra, Zerubabel, Jeschua und später Nehemia, um Jerusalem wieder aufzubauen, den Tempel und die Stadtmauer. Viel später machten sich Maria und Josef auf den Weg nach Bethlehem. In den Evangelien finden wir auch eine ganze Reihe von Leuten, die unterwegs waren. Am meisten unterwegs waren Jesus und Johannes der Täufer. Es gibt aber auch einzelne Menschen, die sich auf den Weg machen im übertragenen Sinn. Vor 2 Wochen predigte ich darüber, über den Zolleinnehmer Levi, der sich auf den Weg machte, um Jesus nachzufolgen. Übrigens, über diesen Art des Unterwegsseins werde ich nächsten Sonntag predigen. Levi und 11 andere waren unterwegs mit Jesus. Darum geht es nächsten Sonntag. Paulus, der machte sich auch mal auf den Weg, und zwar als er noch Saulus hieß. Da machte er sich auf den Weg, um diejenigen, die auf dem neuen Weg unterwegs waren, gemeint sind die Christen, zu verfolgen. Er machte sich auf den Weg nach Damaskus und unterwegs, steht in meiner Bibel, unterwegs traf er auf Jesus. In der Apostelgeschichte steht dann, unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihm plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er begegnete Jesus und machte sich mit Jesus auf den Weg. Viele Jahre später machte er sich auf den Weg zu 3 Missionsreisen und durch ihn entstanden eine ganze Reihe von neuen Gemeinden. Die Bibel ist voll von Menschen, die unterwegs sind. Ganz viele. Und wir alle sind ja irgendwie unterwegs. Aber in welche Richtung bin ich unterwegs? Wohin lenke ich mein Leben, wie dieses Auto zum Beispiel? Und was passiert mir alles, während ich noch auf dem Weg bin? Wer sagt mir eigentlich, wo es lang geht? Also habe ich ein Navigationsgerät, was mir ständig nette Sachen einflüstert, wo es denn hingehen soll? Naja, meistens habe ich ja selber eingegeben, wo es hingehen soll. Wie ist das bei euch auf dem Weg, wenn ihr unterwegs seid? Wer sagt euch, wo es hingehen soll? Habt ihr eine Vorstellung davon, wo es hingehen soll? Und wer übernimmt die Verantwortung unterwegs, wenn ihr irgendwo einen kleinen Unfall baut oder einen Schaden verursacht? Als Beispiel dient uns mal das Auto. In welche Richtung schiebe ich oder fahre ich denn jetzt diesen Smart? Was denkt ihr denn? Wo sollen wir denn mal hinfahren mit dem Smart hier? Hat jemand einen Vorschlag? Wo könnten wir mit dem Smart mal hinfahren? Keine Vorschläge. Also nach dem Gottesdienst haben wir ja schon gehört, wir wollen ja gemeinsam essen. Da werden wir ihn natürlich wieder rausfahren. Also das nächste Ziel dieses Smarts hier ist, diesen Raum wieder zu verlassen. Aber was ist, wenn wir unterwegs nach draußen einen Unfall bauen? Wer ist denn dann schuld? Der Pastor, der hat gesagt, er soll das Auto hier reinschieben. Ist ja klar, ist immer gut, wenn einer da ist, der die Schuld tragen kann. Also im Straßenverkehr ist es eindeutig. Wer hat die Schuld im Straßenverkehr? Der Fahrer oder Verursacher, genau. Der Verursacher, in der Regel der Fahrer halt. Ganz einfach. Egal, was das Navigationsgerät gesagt hat, oder die nette Beifahrerin oder der nette Beifahrer, was der alles eingeflüstert hat. Rechtsfrei ist das letzte Wort des Beifahrers, ne? Sagt man so. Egal, was die sagen, verantwortlich bleibt der Fahrer, wenn das Auto, wo er drin sitzt, einen Unfall baut. Ist doch völlig klar. Grundsätzlich gilt in Deutschland, die Fahrerin oder der Fahrer eines Fahrzeuges entscheidet, wo es hingeht, entscheidet, wie man fährt, und trägt auch die Verantwortung, wenn es zu einem Unfall kommt oder zu irgendeinem kleinen Schaden. Selbst wenn die Person eigentlich gar keine Schuld richtig im eigentlichen Sinne hat, so muss sie sich trotzdem dafür verantworten. Unterwegs mit mir selbst. Manche haben sich vielleicht gefragt, warum ich denn diese Predigtreihe damit anfange, dass ich mit mir selbst unterwegs bin und nicht mit Jesus. Ist doch toll für Christen, wenn Jesus immer als erstes kommt. Also ich glaube, zunächst einmal kommen wir selbst zuerst. Das hört sich jetzt nicht so fromm an, aber bevor ich mich auf den Weg mit Jesus machen kann, glaube ich, muss ich mich erst einmal auf den Weg mit mir selbst machen. Ich muss bereit sein, einzusteigen, das Steuer in die Hand zu nehmen und Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Ich kann gar keine Entscheidung für Jesus treffen, wenn ich nicht bereit bin, mich zu entscheiden. Und mich nicht bereit bin, mich auf den Weg zu machen. Unterwegs mit mir selbst. Ich beginne mit uns selbst, weil das die größte Herausforderung ist. Jesus geht schon seinen Weg mit uns. Die Frage ist, ob wir unterwegs sind, ob wir auf dem Weg sind. Und ob wir bereit sind, für den einen oder anderen Schaden, den wir unterwegs so begehen, die Verantwortung zu übernehmen. Ob wir bereit sind, das Lenkrad in die richtige Richtung einzuschlagen und aufs Ziel zuzusteuern. Wir alle sind ja unterwegs auf unserer Lebensstraße und wir machen uns hier und da auch eigene Etappenziele. Und das ist völlig richtig so, denn ein Auto wurde nicht zum Parken gebaut und unser Leben ist uns nicht geschenkt worden, um stillzustehen, um Stillstand zu haben, auf der Stelle zu treten oder quasi zum Dauerparker zu werden. Was beim Autofahren fast allen Verkehrsteilnehmern klar ist, das ist hingegen im eigenen Leben aber nicht immer automatisch jedem so klar. Wer selbst den Kurs bestimmt, der trägt auch selbst die Verantwortung. Das Autofahren macht doch deutlich, auch wenn mir meine Mitfahrer irgendwie reinreden, irgendwas empfehlen, irgendwas sagen, da bleibt doch die Verantwortung eindeutig beim Fahrer. Selbst wenn ich mich von Fremden bestimmen lasse, also sozusagen fremdbestimmt unterwegs bin, selbst dann trage ich noch die Verantwortung für mein Leben. Sogar dann, wenn mich jemand anfährt im Straßenverkehr, selbst dann behalte ich noch die Verantwortung für das, wie ich reagiere und was ich daraufhin tue. Ich weiß, es ist schön bequem, auch für mich als Pastor, wenn ich irgendwelche anderen in meinem Leben mitreden lasse, mir den Kurs vorgeben lasse und dann auch schön die Schuld auf die anderen schieben kann. Aber das funktioniert doch eigentlich nicht. Nicht einmal Jesus übernimmt die Verantwortung für uns. Lass den Satz mal sacken. Nicht einmal Jesus übernimmt die Verantwortung für uns. Er ist für unsere Schuld gestorben. Klar. Aber er übernimmt doch nicht die Verantwortung für die Entscheidungen, die wir treffen. Jesus übernimmt die von Gott verhängte Strafe, wenn wir irgendeinen Mist bauen. Klar. Er versucht, alles gerade zu richten und auch auf krummen Wegen gerade zu gehen. Aber schlussendlich entscheiden und verantworten wir unser Leben. Jeder Mensch, auch jeder Christ, bleibt eigenverantwortlich. Auch dann, wenn er auf den Rat von Menschen gehört hat oder wenn er eine vermeintliche Stimme Gottes gehört hat. Vor mehr als 25 Jahren war ich bei der Bundeswehr. Ich war Zeitsoldat 4 Jahre lang. Und das Bequeme bei der Bundeswehr war, dass man Befehle bekommen hat. Man musste nicht so viel selbst nachdenken. Das hilft auch manchmal enorm. Da könnte man doch eigentlich sein eigenes Denken völlig abschalten, wenn einem gesagt wird, was man tun soll. Nachdem ich zum Glauben an Jesus gekommen war und dann kurze Zeit später die Bundeswehrzeit beendet hatte, da habe ich darüber nachgedacht, wie denn das eigentlich ist mit meinem Treueeid, den ich geschworen habe, auf die Bundesrepublik Deutschland. Ich habe mir überlegt, wäre ich jetzt eigentlich bereit, nach wie vor noch jeden Befehl auszuführen? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, nein, mein Glaube und mein Gewissen ist wichtiger als das, was mir jemand befiehlt. Und ich habe dann eine Weile mit mir rumgerungen und habe ich mal dem Kreiswehrersatzamt geschrieben und wollte mich einfach mal dazu positionieren. Und ich habe geschrieben, ich will gerne weiterhin auch als Reservist für meinem Land dienen und stehe da gern zur Verfügung. Aber ich möchte doch meinen Treueeid einschränken und werde nicht mehr jedem Befehl befolgen, sondern werde das nur noch machen, wenn ich es mit meinem Gewissen und mit meinem Glauben vereinbaren kann. Es gab dann einen längeren Schriftverkehr mit irgend so einem findigen Sachbearbeiter und schlussendlich wurde ich dann nach einem Dreivierteljahr etwa zu einem Ausschuss eingeladen, so einem Verweigerungsausschuss, obwohl ich eigentlich gar nicht verweigern wollte. Und interessant waren, habe ich mit denen eine Weile diskutiert, weil die waren eigentlich auf der Fährte, dass ich doch Befehlen gehorchen muss und dass ich doch eigentlich meinen Dienst tun muss und dass ich doch bestimmt dazu auch bereit wäre, wollten mich überreden und ich sage dann, ja, ich bin doch bereit dazu. Ich will nur klar haben und dass hier zu Protokoll genommen wird, dass ich zuerst auf mein Gewissen und auf meinen Glauben hören werde und dann erst den Befehlen gehorchen werde. Dann war so ein bisschen Gemurmel und schlussendlich stimmten die mir zu und stellten fest, oder sagten mir dann, ja, das stimmt sogar eigentlich mit den Richtlinien der Bundeswehr überein, weil ein Soldat darf sein Denken nicht abschalten. Er muss nämlich praktisch permanent prüfen, ob ein Befehl, den er bekommt, mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Menschenrechtskonvention übereinstimmt. Er darf Befehlen nicht gehorchen, wenn es da eine Abweichung gibt. Also das schön Bequeme, was man sich so denkt, Bundeswehrsoldaten können ihr Gehirn abschalten und müssen nur noch das tun, was man einem sagt, das stimmt gar nicht. Das war während meiner Bundeswehrzeit gar nicht so klar. Ich habe nur ein einziges Mal einen Befehl verweigert. Ansonsten habe ich immer brav getan, was mir gesagt wurde. Aber der Ausschuss gab mir recht. Ich bin eigenverantwortlich, sagte mir der Ausschuss. Und ich bleibe eigenverantwortlich, auch dann, wenn es einen Höheren gibt, der mir einen Befehl gibt. Und das finde ich eine ganz spannende Sache, auch auf mein Glaubensleben übertragen. Ich bleibe auch dann eigenverantwortlich, wenn ich den Eindruck habe, Gott sagt mir etwas. Ich könnte mich ja täuschen oder auch nicht. Schlussendlich bleibe ich für mein Handeln verantwortlich. Selbst dann, wenn äußere Zwänge mich zu irgendwas drängen oder jemand mich bedroht und mich zu irgendwas zwingen will, selbst dann bleibe ich für das, was ich tue, eigenverantwortlich. Das heißt, wenn jemand mir eine Pistole an den Kopf hält und sagt,
wenn du nicht den anderen schlägst oder erschießt, dann erschieße ich dich und ich erschieße daraufhin jemand anderen oder schlage ihn, dann werde ich dafür zur Rechenschaft gezogen, obwohl ich aus einem Zwang heraus gehandelt habe. Kann sein, dass der Richter da ein Einsehen hat und da irgendwie was konstruiert, aber ich muss mich dafür verantworten. Also selbst in äußeren Zwängen bleibe ich verantwortlich für mein eigenes Leben. Unterwegs mit mir selbst. Bei den Propheten, bei den beiden Propheten Jeremia und Hesekiel, da gibt es einen tollen Spruch. Also einen falschen Spruch. Es geht da um Trauben und Traubensaft, die Zähne stumpf machen aufgrund der Säure, die darin enthalten ist. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Wenn ihr viel Trauben gegessen habt oder Wein oder Saft getrunken habt, irgendwann werden die Zähne so matt vom Gefühl her. So ein bisschen komisch, weil die Säure die Zähne angreift. Und dann gab es einen Spruch zur damaligen Zeit, und der wird zitiert in diesen beiden Prophetenbüchern, der hieß, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Nochmal, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Und gemeint war damals in der Zeit damit, ja, unsere Vorfahren, die haben irgendeinen Mist gebaut und wir müssen das jetzt ausbaden, also in der konkreten Situation, wir sind nach Babylonien verschleppt worden und können nicht in Jerusalem sein, weil, nicht weil wir irgendwas falsch gemacht haben, sondern weil unsere Vorfahren was falsch gemacht haben. Schön bequem, wenn es jemanden gibt, auf dem wir die Schuld abschieben können. Jeremia sagt daraufhin, nein, jeder stirbt nur für seine eigene Schuld. Nur dem, der die sauren Trauben isst, werden die Zähne stumpf. Ist ja eigentlich auch logisch, oder? Hesekiel schreibt dazu, alle Menschenleben sind mein Eigentum, sagt Gott. Das Leben des Vaters ebenso wie das Leben des Sohnes, die gehören mir. Nur wer sündigt, soll sterben. Paulus drückt es im Galaterbrief noch ein bisschen anders aus. Er schreibt da, jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Neues Leben Übersetzung. Jeder ist für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Was an allen drei Stellen deutlich wird, direkt oder indirekt bestimmen wir den Kurs unseres Lebens. Wir treffen die Entscheidungen, nicht andere. Wir können das auch niemand anderem in die Schuhe schieben, weder anderen Menschen noch Gott. Wir tragen die Verantwortung. Sicherlich, Kinder tragen nur im begrenzten Maß Verantwortung. Und es gibt manchmal auch Erwachsene, die einen Betreuer oder jemand anderen haben, der für sie eine Teilverantwortung übernimmt. Und trotzdem bleibe ich doch für das, was ich tue. Wenn ich jemanden anranze, wenn ich jemanden schlage, wenn ich was kaputt mache, doch trotzdem selbst verantwortlich. Jeder Mensch, jeden Alters, ist vom Prinzip her selbstverantwortlich, eigenverantwortlich. Selbstbestimmt. Im Grundgesetz heißt es darum, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Das garantiert mir unser Grundgesetz. Aber damit legt mir das Grundgesetz eine Verantwortung auf. Und zwar schlicht die Verantwortung für mein eigenes Leben. Ein paar Beispiele dazu zum Schluss, die euch sicherlich mehr oder weniger bekannt vorkommen. Also es kommt ab und zu, na sagen wir öfters vor, dass ich zu schnell fahre im Straßenverkehr. Und genial ist es, wenn ich das auf jemanden schieben kann. Also zum Beispiel auf den Langsamen, der die ganze Zeit vor mir fuhr. Da ist so ein Trödler und dann muss ich ja, wenn ich den endlich überholt habe, dann die Zeit wieder rausholen. Oder toll sind auch Sachen, auf die man die Schuld schieben kann. Also Ampeln zum Beispiel, die permanent viel zu lange rot sind. Und man muss ja danach wieder kräftig aufs Gas treten, damit man die Zeit wieder wettmacht. Oder Kinder in der Schule. Am Freitag gab es Zeugnisse. Also nicht alle Kinder haben immer die besten Noten. Und es ist doch toll, wenn man die Schuld dafür jemand anderem geben kann. Ich habe noch nie ein Kind gehört, von unseren Kindern oder auch von anderen Kindern, die gesagt haben, ich habe eine schlechte Note bekommen, weil mir das Thema nicht lag und weil ich zu wenig gelernt habe. In der Regel sind die Begründungen, der Lehrer ist blöd, Das Thema war total bescheuert. Die Aufgaben waren falsch gestellt. Die ganze Klasse, übrigens, der Notenschnitt ist so, dass es gar kein, ist ja völlig klar. Alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Ganz klar. Oder beim Sport. Ich weiß nicht, wer von euch Sport macht. Von ein paar weiß ich es, aber nicht von allen. Habt ihr es schon mal erlebt so? Heute regnet es ja draußen, ne? Man keine Lust, Sport zu machen. Kann man toll auf den Regen schieben. Also ich hätte ja jetzt jetzt hätte ich Sport gemacht eigentlich. Ich habe es mir fest vorgenommen, aber leider regnet es. Kann ich keinen Sport machen. Oder da hat sich jemand mit mir verabredet. Ich brauche immer jemanden, der mich ein bisschen motiviert beim Sport. Und der ist heute nicht gekommen. Ach, jetzt kann ich keinen Sport machen, weil mein Kumpel nicht gekommen ist. Es ist so toll, wenn ich Verantwortung abschieben kann. Es gibt auch schlimmere Situationen. Zum Beispiel, wenn irgendjemand ein starkes Problem hat oder starken Druck empfindet und dann die Lösung des Problems im Alkohol oder in irgendeinem anderen Suchtmittel sucht. Gedankliche Entschuldigung dabei oft, ich habe ja kein Problem, ich mache ja nur mal. Oder der andere hat mich da reingetrieben. Oder nur weil gerade mal zu viel Stress ist, habe ich jetzt getrunken. Oder nur weil ich gerade meine Arbeit verloren habe. Es gibt sogar noch extremere Beispiele. Habe ich neulich erst in der Zeitung gelesen, da war so ein Vergewaltiger vor Gericht. Der hat auch tatsächlich gesagt, dass er nur zum Teil schuld sei, weil seine Opfer aufreizend angezogen wären und sich vertraulich zu ihm verhalten hätten. Wir sind so intelligent. Wir finden, wenn wir lang genug nachdenken, für jedes Verhalten von uns eine Entschuldigung. Und wir finden immer einen anderen Schuldigen. Das ist ja überhaupt sehr modern bei uns. Fast nichts, was in unserer Gesellschaft passiert, passiert, ohne dass anschließend ein Schuldiger gesucht wird. Aber selten melden die sich freiwillig. Meistens wird mit anderen auf ihnen gezeigt. Und meistens bin ich einer von denen, die auch auf die anderen zeigen. Statt zu schauen, was denn mein Anteil war. Hallo, aufwachen. Es ist eine Lüge, wenn wir andere für unsere Entscheidungen verantwortlich machen. Wenn wir andere verantwortlich machen für das, was wir getan haben. Wenn ich selbst entscheide, dann trage ich auch selbst die Verantwortung. Und damit sind wir zum Schluss wieder beim Auto. Wisst ihr, wie sich das nennt, wenn jemand auch nur einen klitzekleinen Schaden auf dem Parkplatz, so einen Rempler gemacht hat und nur ein ganz klein bisschen Lack abgegangen ist beim anderen Auto? Und das ist so wenig, da kann man eigentlich wegfahren. Und der haut dann ab. Wie nennt man das? Bagatelle? Ja, man kann es auch Fahrerflucht nennen. Genau, es ist zwar eine Bagatelle, aber es ist trotzdem Fahrerflucht. Egal wie klein der Schaden ist, es wird geahndet. Und der Fahrer bekommt noch eine Strafe obendrauf, wenn er einfach abgehauen ist, ohne sich zu melden. Oder wie Paulus schrieb, jeder achte genau auf sein Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schließlich ist jeder für sein eigenes Handeln verantwortlich. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Tragt eure Verantwortung vor Gott und vor anderen Menschen. Ich bete noch. Wir verneigen uns dazu. Vielen Dank, lieber Herr Jesus, dass du uns eine große Freiheit geschenkt hast. Freiheit zu entscheiden, dorthin zu gehen, wo wir gerne wollen, dorthin zu fahren, wohin wir wollen. Entscheidung auch, unser Leben dahin zu steuern, wohin wir wollen. Du hast uns mit dieser Entscheidungsfreiheit auch eine große Verantwortung gegeben. Verantwortung für den Weg, den wir einschlagen, Verantwortung für diejenigen, die wir anrempeln, Verantwortung für jedes Tun, was wir machen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Verantwortung nicht auf andere abzuschieben, sondern bei uns selbst zu sehen und stets an die eigene Nase zu fassen und nicht mit Fingern auf anderen zu zeigen, wo wir doch selbst zumindest manchmal eine Mitschuld haben. Bitte öffne uns die Augen dafür und gib uns die Kraft, uns der Verantwortung und den Entscheidungen, die vor uns liegen, auch zu stellen. Amen.